Hallo, mein Name ist Anne Freitag und das ist mein Schreibpodcast. Eine neue Folge von Mein Senf zum Schreiben, diesmal zum Thema Charakterentwicklung. Ich hätte nie von mir gesagt, dass ich Charaktere entwickle. Wenn ich entwickeln höre, dann denke ich an einen alten Fotofilm. Aber ich glaube, dass es doch eine gewisse Entwicklung braucht von Figuren, dass es da unterschiedliche Möglichkeiten gibt, das voranzutreiben. Und auch bis zu welchem Grad man das macht. Ob man eine Figur, also die einen werden eine Figur fertig entwickeln wollen, bevor sie anfangen zu schreiben. Ich bin nicht so. Mir ist aufgefallen, dass die Figuren sich bei mir wirklich zum Großteil selbst entwickeln. So wie Eltern ein Kind zur Welt bringen und ab dem Zeitpunkt entwickelt es sich. Und natürlich wird es unterstützt von den Eltern und man hebt es auf, wenn es hinfällt. Und man klebt ihm ein Pflaster ans Knie, wenn sie es aufgeschürft hat, aber letzten Endes die Entwicklung muss das Kind selbst vollziehen. Und für mich ist das bei Figuren das Gleiche, sogar dasselbe. Ich glaube aber, dass man trotzdem Mittel und Wege hat, um die Figur aus sich selbst oder aus der Figur selbst heraus zu locken. Und da hat sich für mich bestätigt, dass ich der visuelle Typ bin. Es ist, glaube ich, ganz ähnlich. In der Zeit, als ich im Grafikdesign gearbeitet habe, haben Kunden solche Sachen gesagt wie, nee, wir haben überhaupt keine Vorstellung für die Internetseite, gar keine, wir sind da total offen. Und dann hat man ihnen, das war übrigens das Schlimmste, was man hören konnte, wir sind da total offen. Mhm. Und dann hat man drei Entwürfe fertig gemacht und dann kam, nee, also so nicht. Wo man dann gemerkt hat, und genau das ist es, jeder Mensch hat eine Vorstellung von etwas, auch wenn er sie nicht benennen kann, auch wenn er sie nicht formulieren kann. Wir wissen irgendwo tief in uns drin, was wir wollen. Ähnlich ist es, dass wenn ich die Idee zu einer Geschichte habe, dass ich auch schon die Idee zu der passenden Figur dazu habe, aber ich kann sie nicht formulieren. Ich weiß immer, wer es nicht ist, aber ich weiß nicht genau, wer es ist. Es ist, als hätte ich ein Bild im Kopf, das zu verwaschen ist, um es zu sehen. Ein Bild von, also als würde ich durch eine beschlagene Scheibe schauen. Ich erkenne einen Umriss. Ich kann sagen, da sind Augen, aber ich kann nicht sagen, was für eine Augenfarbe ist es, was sind die Details. Ich kann das Gesicht nicht erkennen. Es ist eben nur ein Gesicht in meinem Kopf und nicht ein tatsächliches Bild von einem Gesicht. Ich kann nicht, wann immer ich möchte, darauf zugreifen. Und deswegen mache ich mich auf die Suche nach dem Gesicht. Bei mir ist es inzwischen so, dass ich so viele Gesichter als Inspirationsquelle gespeichert habe auf meinen ganzen privaten Pinnwänden bei Pinterest, dass ich am Anfang eines Projekts natürlich erstmal meine ganzen Fotos durchgucke. Und oft habe ich sogar schon dass ich ein Gesicht habe in meiner Sammlung. Ich muss es nur noch finden. Am Anfang war es aber so, dass ich einfach wirklich bei Pinterest eingegeben habe, Gesicht junge Frau oder junge Frau oder Mädchen oder ganz, ganz ja, großflächige, nicht spezifische Begriffe und habe dann einen möglichst breiten Pool ausgespuckt bekommen und habe dann da gesucht, bis ich das Gefühl hatte, ich schaue in das Gesicht, das ich hinter dieser beschlagenen Scheibe vermute. Deswegen glaube ich auch, ich bin immer so rangegangen an Geschichten. Ich tue das auch jetzt immer so. Ich verbringe Stunden um Stunden im Sog von Pinterest und beschäftige mich eben mit dem Gesicht, weil ich wirklich der Meinung bin, dass Gesichter zu uns sprechen. Oder wir etwas hineininterpretieren. Das muss nicht stimmen, aber das tun wir automatisch. Wir lesen in Gesichtern. Wir versuchen zu erkennen, was wir für ein Gegenüber vor uns haben. Wir versuchen, Menschen einzuschätzen. Sind sie eine Gefahr? Sind sie keine Gefahr? Sind sie intelligent? Sind sie nicht intelligent? Haben sie Sinn für Humor? Sind sie gerade traurig? Haben sie einen schlechten Tag, einen guten Tag? Wie sind sie gekleidet? All das verrät uns etwas über eine Person. Aber es heißt ja nicht umsonst, dass man durch die Augen in die Seele eines Menschen sehen kann. Und deswegen, glaube ich, ist es für mich am wichtigsten, in diesem Gesicht dieser Person in die Augen zu schauen. Es kommt natürlich vor, dass ich eine ganz, ganz bekannte Person nehme, irgendeinen Schauspieler, weil dieser Schauspieler eine bestimmte Rolle gespielt hat und einige dieser Attribute dieser Figur, die diese Person da gespielt hat, passen sehr zu der Figur, die ich im Kopf habe. Ja, meistens ist es aber so, dass es mir lieber ist, wenn ich sage jetzt mal, leere Gesichter finde, die ich mit noch gar nichts assoziiere, nur mit der Geschichte, die ich schreiben möchte. Das macht die Projektionsfläche irgendwie größer und unbefleckter, sage ich mal. Ich muss nicht irgendwelche anderen Sachen aus dem Weg räumen, die ich schon damit verbinde. Mir ist aufgefallen, dass ich Internetseiten, also dass ich dann häufig auf irgendwelche Gesichter stoße, die sich dann als Gesichter von Models herausstellen. Interessanterweise aber nicht als Gesichter von Models im Sinne von Christy Turlington, perfekt Gesichter, sondern das sind eher Gesichter, die irgendwelche kleinen, wenn man so will, Makel haben, die aber einem deswegen im Gedächtnis bleiben. Also auf ihre Art dadurch schöner werden. Also wirklich den menschlichen Makel auch vermitteln. Ein Gesicht, das man nicht vergisst. Zu schöne Gesichter vergisst man ja auch. Ich habe meine Abschlussarbeit damals drüber geschrieben im Marketingbereich und da war auch das über das Bild der Frau und da gab es eben auch Studien, dass das perfekt zusammengemorfte Gesicht von allen als das hübscheste, also alle Befragten haben dieses Gesicht als das hübscheste betitelt, aber es war auch das Gesicht, das sie am schnellsten vergessen haben. Weil alles durchschnittlich ist. Durchschnittlich dicke Lippen, eine durchschnittliche Nase, durchschnittlich große Augen. Man hat nichts, woran man das Gesicht festmachen kann. Die Erinnerung rutscht ab. Und die Gesichter, die man subjektiv als schöner empfindet oder als interessant oder speziell, die haben meistens eben einen Makel, wie einen zu großen Mund oder eine breitere Nase oder extrem helle Haut oder sehr helle Haut, aber sehr dunkle Augen oder leicht abstehende Ohren oder eine sehr hohe Stirn. Also wo man, wenn man dieses Gesicht anschaut, etwas hat, woran man sich auf positive Art stören kann und sich das Gesicht dadurch merkt. Und mir ist aufgefallen, dass ich sehr häufig Figuren toll finde und interessant finde, die diese Gesichter haben, die etwas haben, was mir in Erinnerung bleibt. Mit denen beschäftige ich mich dann lieber. Die sind alle auf ihre Art schön, aber keiner von ihnen ist herkömmlich oder vollkommen. Viele sind weit davon entfernt. Wenn ich dann dieses Gesicht gefunden habe, die Person gefunden habe, gibt es ja Mittel und Wege heutzutage. Man kann dann schauen, was macht die echte Person so. Zum Beispiel, ist sie ein Model? Gibt es auf der Model-Internetseite noch mehr Bilder der Person? Hat die Person einen Instagram-Account? Kann ich mir verschiedene Sachen anschauen? Also alltäglichere Bilder, weniger perfektes Licht inszeniert, professioneller Fotograf, sondern einfach Bilder aus dem Leben gegriffen. Ich muss aber sagen, oft ist es bei mir ein Bild, das ausschlaggebend ist, weil der Gesichtsausdruck auf diesem einen Bild genau rüberbringt, also quasi verkörpert, das Gesicht verkörpert meine Figur in diesem Fall. Und so war es bisher bei mir immer. Das heißt, manchmal finde ich das perfekte Gesicht und auf 99% der Fotos der Person ist es nicht die richtige Person. Und nur auf 1% der Bilder ist es die richtige Person. Das heißt, danach geht es dann weiter, dass ich mir verschiedene Fragen stelle. Ich weiß ja, worum es in der Geschichte grob geht. Ich weiß ja, was das Thema der Geschichte ist, was ich da erzählen möchte. Die Idee kommt ja erst, auch wenn sie nur vage ist, aber sie ist ja erst da. Und dann weiß ich, was ist es für ein Umfeld und wie kann sich dieses Umfeld äußern? Was sind da für Freunde? Kommt die Familie drin vor? Ist die Familie das Problem? Ist die Familie der Rückzugsort und Halt? Hat meine Figur in dem Buch Freunde oder hat sie keine? Ist das das Problem? Gibt es eine gute Freundin und sonst eher weniger soziale Kontakte? Ist es ein Loner? Ist es jemand, der sich Poster aufhängt in seinem Zimmer? Ist es eine Person, die eher selbst zeichnet? Ist es jemand, der Collagen macht? Ist es jemand, der Musik hört? Wenn ja, was für Musik? Ich stelle mir eben die Fragen, wie wäre das eine Person, mit der ich in Jugendzeiten oder im selben Alter befreundet gewesen wäre oder nicht? Und wenn nicht, warum nicht? Ist es eine Person, die ich gerne gewesen wäre? Sind Aspekte von Menschen in der Person enthalten, die ich kenne? Wenn ja, welche? Das heißt, bei mir ist es so, dass ich mich von dem Gesicht dann weiter in Richtung Person, also Figur arbeite, vom Innen nach außen. Wenn ich die Person im Innen zu fassen bekommen habe, kann ich mich eben mit dem beschäftigen, wie sie lebt, hat sie Geschwister, hat sie Haustiere, ist es eine, die immer unbedingt einen Hund wollte, hat sie jetzt endlich einen, ist es die Person, also hat die Person einen besonderen Bezug zu einem Familienmitglied, ist dieses Familienmitglied nicht mehr am Leben? Ist das die Geschichte, die ich erzähle? Ist es eine Geschichte übers Verlorensein? Ist es eine Geschichte über äußere Umstände oder innere Widrigkeiten? Das heißt, die Idee gibt ja auch sehr stark vor, welche Person erzählt diese Geschichte? Ist es eine Geschichte, die eben character-driven ist, wo ich dann wirklich in diese Person hineinschlüpfen muss und zu ihr werden und einen Teil meiner selbst zur Seite räumen, damit sie Platz in mir hat, damit ich denken und fühlen kann wie sie, nachvollziehen kann, wie es in ihr aussieht? Oder ist es eine Person, die eine Handlung ausführt und ist es eher eine handlungsgetriebene Geschichte und ich brauche jemanden, der dann diesen Spezifikationen entspricht, wie zum Beispiel, sagen wir, es ist ein Agenten-Thriller. Dann wäre es ja irgendwie sinnvoll, wenn die Person die Attribute hat, die sie braucht, um zum Beispiel ein Agent, eine Agentin sein zu können oder eben Wissenschaftler. Dann habe ich ja eben schon viel vorgegeben durch die Handlung. Bei charaktergetriebenen Geschichten ist das häufig nicht der Fall, weil der Charakter die Geschichte ja vorantreibt und dementsprechend den Raum braucht, um sich entwickeln zu können. Und ich glaube, genau das ist der Dreh- und Angelpunkt. Ich muss genug Futter haben für die Figur, damit ich ihr dann die Zügel übergeben kann. Es muss ja ein Gegenüber da sein, damit ich sage, okay, und jetzt übernimmst du. Das ist bei mir häufig nach 50, 60 Seiten erst. Klar gibt es Ausnahmen und das Buch, also die Figur ist von Anfang an präsent, von Anfang an bereit, ihre Geschichte zu erzählen, öffnet sich komplett, das ist natürlich das Schönste. Es gibt aber auch genauso Geschichten, da dümpel ich 30, 40 Seiten vor mich hin, denke mir, wo soll es denn jetzt eigentlich hingehen? Und dann kommt ein Kapitel und in diesem Kapitel wird dann klar, ah, okay, guck mal, das ist das Problem. Sie ist in Wirklichkeit so und so, da habe ich sie falsch erwischt, da habe ich was in sie rein interpretiert, was sie nicht ist. Das hat sie mir jetzt gezeigt, gespiegelt, dass das so nicht stimmt und jetzt weiß ich, was die Fahrtrichtung ist und kann die Richtung ändern. Das bedeutet aber auch, dass man dranbleiben muss für eine gewisse Menge an Seiten und für eine gewisse Zeit und dass man der Figur Zeit geben muss, sich zu entwickeln. Ähnlich, dass ein Kind, das aufsteht, nicht aufstehen wird und sofort einen Marathon läuft, sondern es macht erst ein paar wackelige Schritte und wir machen dann Fotos davon und Videos und klatschen und sind begeistert. Genauso muss man an eine Buch- oder Romanfigur eben auch rangehen. Die wird am Anfang vielleicht auch mal nur kleine Schritte machen und es passiert noch nicht viel und dann haut sie wieder hin und dann hinterfragt man, ob das überhaupt die richtige Figur ist. Aber ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, der ganzen Sache etwas mehr Zeit und Raum zu geben und darauf zu vertrauen, dass die Figur kommen wird. Diese Figur möchte, dass ihre Geschichte erzählt wird. Die Idee möchte umgesetzt werden. Das heißt, es ist wirklich wie ein Prozess, genauso wie eine Blüte hübsch aussieht und schön riecht und ihren Pollen bereithält, damit die Biene vorbeikommt. Das macht sie ja nicht ohne Grund. Sie möchte ja, dass der Pollen mitgenommen wird, damit sie bestäubt wird. Sie möchte sich ja verbreiten und erhalten. Und genauso ist es mit Geschichten. Sie wollen ja erzählt werden. Dementsprechend glaube ich, häufig scheitert es an Ungeduld, kann ich auch verstehen. Auch an Unsicherheit, kann ich auch verstehen. Deswegen bietet sich's am Anfang sicher an, sich solche Listen anzuschaffen mit verschiedenen Charaktereigenschaften und die erstmal wirklich zu entwerfen. Und vielleicht kommt man so dann nach und nach in ein ganz eigenes Konzept und entwickelt eine eigene Methodik. Für mich ist es so, dass solche Sachen wie irgendjemand XY trägt, zum Beispiel Chucks, ist ein gern genutztes Mittel, um zu zeigen, was für eine Person das ist. Ich finde aber, dass man über Äußerlichkeiten schlecht zeigen kann, dass jemand wirklich speziell ist, wirklich was Besonderes. Weil ganz ehrlich, wie viele Leute tragen Chucks? Und genauso ist es auch mit Rothaarigen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass in einer Geschichte rothaarige Mädchen vorkommen. Kein bisschen. Ich finde, das ist großartig. Ich finde, rote Haare sind wunderschön. Aber die Dichte an Rothaarigen in Büchern ist bemerkenswert. Und es ist ein Stilmittel, um zu zeigen, dass diese Person was Besonderes ist. Die Wahrheit ist aber, ein Mädchen, das brünett ist und schulterlanges Haar hat, kann genauso was Besonderes sein. Dafür braucht sie keine roten Locken. Für mich ist entscheidend, wenn man solche Stilmittel mit reinnimmt, dass man sie dann zu Ende denkt. Dass man zum Beispiel dann bedenkt, wenn sie der Typ rothaarig ist, dann hat sie vermutlich auch sehr helle Haut und dann könnte man sie auch in irgendeiner Szene mal einen leichten Sonnenbrand kriegen lassen. Oder eben irgendwelche Attribute mit reinbringen, die mit dem Gesamtbild des rothaarigen Mädchens gut zusammengehen. Zum Beispiel auch, dass sie dass es ganz häufig ist, also die Haut der Lippen ist ja dünner. Und eine Freundin von mir, die tatsächlich rote Haare hat, hat viel häufiger rissige und trockene Lippen. Sie neigt auch generell zu trockenerer Haut und hat dann von der Hautärztin gehört, ja, das ist nicht unüblich. Das ist bei vielen Menschen, die halt so extrem helle Haut und empfindliche Haut haben, ist das so. So, das sind dann solche Kleinigkeiten, die dann der Figur dieses Glaubwürdige dazugeben. Das ist dann eben, dann ist es ein schönes Stilmittel. Ähnlich dann auch die Chucks. Dann ist es einfach wie eine Garnitur, als hätte man ein schönes Essen garniert mit einem Basilikumblatt. Wenn aber das Basilikumblatt das einzige ist, dann wird man hungrig vom Tisch weggehen. Das heißt im Endeffekt, das Füllmaterial, das Essen, muss schon da sein, damit man es mit sowas garnieren kann. Mir ist es aufgefallen, dass immer wieder Brillenträgerinnen und Brillenträger in Büchern vorkommen und ich das Gefühl habe, das hat jemand geschrieben, der nie eine Brille tragen musste. Ich habe meine Brille, seit ich ungefähr 18, 19 bin und trage sie, seit ich 20 bin, glaube ich, wirklich durchgehend. Und wie viele wilde Kussszenen ich gelesen habe von Leuten, die eine Brille tragen und die müssen danach nicht irgendwelche Schmierspuren von Nasen und Stirnen und weiß der Kuckuck was wegwischen. Die haben auch nie ein Brillenputztuch, die haben nie Probleme mit dieser Brille. Wenn man eine Mütze trägt zum Beispiel, dass ganz häufig, dass die im Bügel hängen bleibt. Oder wenn man einen Schal runter macht, dass man sich die Brille dann manchmal von der Nase katapultiert. Oder dass man besonders Kopfschmerzen in der Nase, im Nasenrücken und in der Nasenwurzel zwischen den Augen hat von der Brille. Das kommt alles nie vor und muss ja nicht viel davon vorkommen, aber in ein paar Nebensätzen müsste es vorkommen, damit ich dieses Brillenträger-Ding glaube und nicht das Gefühl habe, jemand hat mir jetzt hier einen Brillenträger verkauft, weil das dann eine bestimmte Assoziation weckt. Ob das jetzt ist, dass jemand dann viel liest, sehr klug ist, ich sag jetzt mal, eher so eine nerdige Hornbrille trägt oder wie auch immer. Wenn das eine echte Charaktereigenschaft ist, dann muss man sie in den Charakter einarbeiten, dann muss es stimmen. Und wenn man das nicht zu Ende bringt, dann sollte man es nicht machen, weil sonst ist es unglaubwürdig. Das heißt, man erschafft etwas, womit man seine Figuren unglaubwürdig macht. Das wäre ja schade. Das heißt, überlegt euch, was sind denn Eigenschaften von Menschen in eurem Umfeld, die ihr mögt? Was haben die für Angewohnheiten? Was haben die für Angewohnheiten, die ihr nicht mögt? Wären die Personen eben Leute, mit denen ihr befreundet wärt, über die ihr schreibt, oder eher nicht? Ist etwas von euch in dieser Figur mit drin? Kann ja sein. Wenn ja, was ist es? Wie viel wollt ihr von euch preisgeben? Ich habe festgestellt, ich möchte so wenig wie möglich von mir oder von Menschen in meinem Umfeld in diesen Büchern drin haben, weil es mir falsch vorkommt. Das ist, als würde ich zu so einem Menschenbuffet gehen und mir da verschiedene Eigenschaften stehlen. Trotzdem bin ich mir ganz sicher, dass unbewusst einige Sachen verarbeitet werden in meinen Büchern. Auch die Charaktereigenschaften und Marotten von Menschen um mich herum. Und es ist mir gar nicht klar. Also ich setze mich da nicht hin und sage, aha, ich nehme jetzt hier diese Eigenschaft von Freundin A, diese Eigenschaft von Freundin B, aber ich bin mir sicher, dass solche Dinge einfließen. Fragmente von Unterhaltungen, Dinge, die jemand gesagt hat, Sätze, die mir im Kopf stecken bleiben. Man ist ja doch eigentlich wie, das Gehirn ist wie ein Filter und im besten Fall kommen halt einfach nur die richtig guten Sachen durch und der ganze Schrott bleibt im Filter hängen. Deswegen, ich glaube, man fährt wirklich am besten damit, sich die Menschen und die Leute um einen rum anzuschauen und eben in anderen Büchern, in Serien und Filmen. Und für mich ist dann eben das Wichtigste, das Gesicht zu finden. Als nächstes braucht es dann den Namen, der auch wahnsinnig viel verrät über einen Menschen. Ist es eher gehobene Mittelschicht? Ist es Oberschicht? Ist es ein Name mit einer fremden Herkunft? Ist es ein Name aus einer anderen Kultur? Ist es ein Doppelname? Ist es ein szeniger oder sehr moderner Name, wo die Eltern vielleicht gesagt haben, das ist jetzt 2000X der beliebteste Mädchenname? Ist es der Name der Großmutter und ist eigentlich völlig aus der Zeit gefallen und die Figur leidet unter dem Namen und ist eigentlich ganz anders? Oder gibt sich vor anderen Leuten mit einem anderen Namen aus oder mit ihrem zweiten Namen? Oder das heißt, man kann auch mit Namen sehr spielen. Ich habe damals meinen Roman Renate Hoffmann genannt, weil Renate Hoffmann ein sehr gängiger, üblicher Name ist und ich genau das rüberbringen wollte, dass auch hinter einem sehr, ich sage jetzt mal ohne Wertung, aber nichtssagenden Namen, weil es den Namen so häufig gibt, hinter jedem Namen steckt die Geschichte eines Menschen und hinter jedem Namen steckt eine Identität und traurige und wunderschöne Erlebnisse und eben eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Trotzdem ist es vollkommen unexotisch. Und zufälligerweise habe ich dann auch noch den Namen Renate gewählt und habe im Nachhinein, dann hat irgendjemand geschrieben, ja, die Autorin hat auch noch den Namen Renate gewählt. Renate, die Wiedergeborene. Und ich habe gedacht, wow, soweit habe ich nie gedacht. Aber da sieht man, dass die Menschen eben in das was hineininterpretieren, was man tut. Ob das jetzt eben die Charaktere sind. Ich glaube auch ganz viel schreiben wir in Wortform tatsächlich nieder. Und ganz viel wird aber von dem, der liest, dann auch zwischen den Zeilen hineininterpretiert. Die Sachen stehen da gar nicht. Für ihn oder sie stehen sie da, aber sie stehen da nicht wirklich. Und genauso, denke ich, sollte ein Charakter sein, dass er in sich schlüssig und echt und nachvollziehbar ist und dass er auch mal falsche Sachen macht, sich falsch entscheidet, sich dumm entscheidet, sich selbst im Weg steht, weil genauso sind wir Menschen. Wenn wir alle immer nur das im richtigen Moment das Richtige sagen würden, hätten wir alle keine Probleme. Wir stehen eben auch oft da und der schlagfertige Satz fällt uns dann 3 Tage später unter der Dusche ein. Da bringt es uns aber auch nichts mehr. Das heißt, ich glaube, wir sollten unsere Charaktere fehlbar sein. Und Fehlbarkeit findet man in seinem Umfeld und auch bei sich selbst ja genug. Da heißt, da ist die Inspirationsquelle unerschöpflich. Das heißt, schaut bei euch, schaut in eurem Umfeld, schaut darüber hinaus. Gibt es Dinge, die euch besonders bewegen und berühren? Geht ihr gerne ins Museum, wenn es denn offen hat? Geht ihr gerne ins Kino? Was sind die Dinge, die ihr gerne macht? Warum macht ihr die gerne? Ihr seid ja auch Charaktere. Das heißt, ich glaube, dass da die Antwort meistens schon liegt und dass man der Sache dann genug Zeit geben muss, dass sie sich entwickeln kann. Dass aus dem ersten Aufstehen erste Schritte werden und aus den ersten Schritten dann sichere Schritte und dass es dann irgendwann vielleicht wirklich für den Marathon eines Romans reicht. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen geholfen hat. Ich komme jetzt zum Schluss. Egal, wann ihr das hört, ich wünsche euch jetzt einen guten Morgen, einen guten Mittag, einen guten Abend oder eine gute Nacht. Und ich freue mich, wenn ihr wieder kommt zur nächsten Folge von Mein Senf zum Schreiben. Tschüss.